wenn man salopp formuliert sagen kann, es ist eine Räubersgeschichte. Also Stoff wäre genug da, um daraus auch einen interessanten, spannungsgeladenen Krimi zu machen.
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs war die Stephanskrone wochenlang in Matzi begraben. Bis heute reisen Kronwächter aus Ungarn in den Flachgau, um daran zu erinnern. Welche Legenden sich um die Geschichte gebildet haben und die eine große Frage, warum eigentlich Matzi?
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner widmen wir uns in diesem Podcast der Salzburger Nachrichten abwechselnd dunklen, mystischen oder geheimnisumwobenen Geschichten in und um Salzburg. Der Oktober ist angebrochen, die Nationalratswahl in Österreich ist geschlagen, jetzt wird sondiert und für uns ist es Zeit für eine Herbststaffel Schattenorte. Dazu ja gleich der Aufruf, wir planen eine Folge zum Thema Weihnachten im Krieg, Weihnachten an der Front, Weihnachten zu Kriegszeiten. Also wenn Sie Quellen, Fotografien, Zeitzeugenberichte oder sogar persönliche Erfahrungen dazu haben und diese gerne mit uns teilen wollen, dann melden Sie sich gerne unter podcast@sn.at. Und bei der Gelegenheit auch gleich ein Dank an all die Hörerinnen und SN-Leser und Leserinnen. In der vorhergehenden Folge habe ich mit der Historikerin Susanne Rollinek über Kunstraub und Arisierung in Salzburg gesprochen. Beispielhaft an dem Atelierhaus der Künstlerin Helene Tausig in Arniv. In dem Zusammenhang hat der Doktorand aus Gießen, Thomas Pawlowski, einen Aufruf gestartet. Er forscht zum SS-Mann und Kunsträuber aus Salzburg, Kajetan Mühlmann, und er sucht dessen Nachfahren mit Ehefrau Hilde, die am Attersee gelebt hat. Es sind bereits einige Nachrichten und Hinweise gekommen, also es haben sich sehr viele Menschen gemeldet, daher ein großer Dank an alle Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge verschlägt es uns zum einen ins Ausland, ins benachbarte Ungarn und zum anderen an den Matzi. Und zwar begleiten wir die ungarische Stephanskrone auf ihrer durchaus abenteuerlichen Reise im Jahr 1945, wo sie in einem Opel Blitz Halt beim Seewirt in Matzi machte. Damals wurde der Flachgau zum Schauplatz eines Raubzugs, der in die Geschichte einging. Wir starten unsere Schattenorte dieses Mal in Ungarn. Ich war tatsächlich in Ungarn, wenn auch privat, und zwar Mitte September in Budapest. Das Hochwasser, das Österreich gefordert hat, hat sich zu dem Zeitpunkt auch in Richtung Ungarn verlagert. Bei strahlendem Sonnenschein ist die Donau dann in der Hauptstadt über die Ufer getreten. Doch zum Glück kontrolliert und ohne viel Aufsehens. Bei der Gelegenheit habe ich es mir nicht nehmen lassen, der Stephanskrone auch einen Besuch abzustatten. Die echte ist im Parlamentsgebäude in Budapest ausgestellt, darf aber nicht fotografiert werden. Eine Replik ist in der Matthiaskirche am Burghügel ausgestellt. Sie ist die ehemalige Krone des Königreichs Ungarn, hat aber auch heute noch eine besondere Bedeutung. Sie wird in Ungarn immer noch als heilige Krone bezeichnet. Und seit dem Jahr 2012 gilt in Ungarn das Gesetz, dass die Verunglimpfung nationaler Symbole und darunter eben auch der Krone härter bestraft werden soll. Die Höchststrafe beträgt ein Jahr Haft. Jetzt hat diese Krone schon, bevor sie eine Zeit lang in Matzi versteckt war, eine bewegte Geschichte hinter sich. Kurz zum Abriss, wobei ich hier wirklich nur auf ein paar Höhepunkte eingehe. Etwa im Jahr 1000 soll Papst Silvester II. Die originale Krone an den zum Christentum übergetretenen König Stephan I. von Ungarn übergeben haben. Aber nach nicht einmal 100 Jahren soll die echte Krone dann übrigens auf heutigem österreichischem Gebiet verloren gegangen sein. Seit dem 13. Jahrhundert wurde dann in Ungarn der Treueschwur auf die Krone abgelegt von den Königen. Wenige haben das in der Geschichte aber auch verweigert. So etwa, und jetzt, Vorsicht, großer Zeitsprung, Josef II. Der hat nämlich die ungarische Verfassung und dessen Krone abgelehnt. Während der Napoleonischen Kriege wurde die Krone gar in der Ukraine versteckt, um sie vor Napoleon zu bewahren. Im Revolutionsjahr 1848 kam die Krone in die Hände der Aufständischen. Nach mehreren Fluchtversuchen soll die Krone dann in einem Wald in der Walachei vergraben worden sein. Kaiser Franz Josef kam an die Macht, die Krönung zum König von Ungarn sollte aber noch bis 1867 dauern. Jedenfalls war die Krone noch verschwunden. Das wollte man ändern. Ein nach London ausgewiesener Spion konnte Hinweise zum Standort liefern. Es wurde dafür sogar ziemlich viel Geld bezahlt. Im Jahr 1853 wurde die Krone dann ausgegraben, eben in diesem Wald, und unter Pauken und Trompeten nach Ungarn gebracht. Der letzte Kaiser von Österreich, Kaiser Karl, versuchte übrigens noch nach dem Zusammenbruch der Monarchie 1918, sich der Stephanskrone zu bemächtigen. Doch er scheiterte. Während des Zweiten Weltkriegs wollte man die Krone in Sicherheit bringen und vergrub sie in Budapest. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Im Oktober 1944 kam es in Ungarn zum Umsturz. Der Ministerpräsident Miklós Horthy wurde entmachtet. Ich verweise hier auf die Schattenorte-Folge zum Schloss Klessheim, nachzuhören auf www.sn.at/podcast oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Horthy war 1944 bei Hitler in Klessheim zu Gast. Er wurde dort so lange festgehalten, damit die Invasion der Nationalsozialisten in Ungarn beginnen konnte. Hitler ließ einen Luftangriff auf Salzburg vortäuschen, indem er die Stadt vernebeln ließ, damit Horthy die Heimreise nicht antreten konnte. Dann wurde der Befehl zur Besetzung gegeben. Horthy war entmachtet und der Nationalist Ferenc Szálasi wurde eingesetzt. Die Krone wurde ausgegraben, damit er den Eid darauf ablegen kann. Das passierte am 4. November 1944. Doch als gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Rote Armee aus Russland immer näher an Budapest heranrückte, verlegte man den ungarischen Regierungssitz immer mehr in Richtung Westen. Szálasi floh schließlich von Ödenburg kommend nach Matzi. Er quartierte sich am 4. April 1945 mit seinem Stab im heutigen Seewirt ein. 3 Tage später fuhr der Opel Blitz der Kronwache samt Stephanskrone und den Kroninsignien im Ort auf. Um mehr über diese Zeit zu erfahren und darüber, was man über die Ereignisse weiß, treffe ich mich mit dem Germanisten und Archivaren in Matze, Siegfried Hetz. Er beschäftigt sich seit Jahren und eigentlich Jahrzehnten mit der Zeitgeschichte Matzes und hier ganz speziell auch mit der Zeit des Nationalsozialismus. Im vergangenen Jahr ist eine neue, zweibändige Chronik von Matze erschienen. Auch dort wird die Geschichte um die Stephanskrone erwähnt. Geforscht wird dazu schon lange, also frage ich Herrn Hetz gleich zu Beginn, was mich in dem Zusammenhang sofort beschäftigt hat. Warum Matze? Warum kam der nationalistische ungarische Politiker und Chef der Pfeilkreuzer Ferenc Szálasi auf seiner Flucht vor der Roten Armee genau hierher in den Flachgau?
Da muss ich Sie jetzt ein bisschen enttäuschen, weil wir das Warum nicht klar beantworten können. Wir wissen sehr genau und sehr detailliert, wann die Stephanskrone in Matze angekommen ist, wie der Fluchtweg der Stephanskrone vor den anrückenden Heeren der Sowjetunion immer weiter nach Westen geflüchtet ist und kurz vor Ostern 1945 in Matze gelandet ist. Das weiß man. Man weiß aber nicht den Grund, warum gerade Matze. Es gibt verschiedene Interpretationen, es gibt verschiedene Sichtweisen. Das ist aber alles jetzt nicht eindeutig historisch belegt. Für mich persönlich ist es sozusagen ein Stachel, der mich immer wieder anregt, mich dann doch intensiver gerade um das Warum zu kümmern. Und wir sind deshalb auch mit dem Deutschen Bundesarchiv in Berlin in Kontakt und mit dem Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, um eventuell doch noch Spuren zu finden, die einen Hinweis geben, ob jetzt das doch vielleicht von irgendeiner Stelle in der Hierarchie des Nationalsozialismus dem Salaschi aufgetragen wurde, da Richtung Alpenfestung und vielleicht auch wirklich konkret nach Matze zu kommen und eben mit der Krone, mit dem Kronschatz, es war ja nicht nur die Krone, es war das Zepter, also alles, was dazugehört, inklusive Krönungsmantel und eine Reihe von wesentlichen Dokumenten, die die ungarische Geschichte betreffen, und das Tafelsilber war auch gleich mit im Gepäck. Das Besondere an der Stephanskrone, dass ihr von gewissen Kreisen sozusagen eine Macht zugesprochen wird, dass die Krone der Souverän des Staates Ungarn sei, also der ungarischen Monarchie. Also da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Person, also den gekrönten König, sondern die Krone an sich hat, also nach meinem Wissen gibt es da auch nichts Vergleichbares, dass eine Krone so einen überhöhten Wert darstellt, der je nach Blickwinkel und Sichtweise ja schon in so eine gottähnliche Funktion erhoben wird.
Zwischen dem 7. April und dem 6. Mai 1945 weilten also die Kronwächter in Matze. Das waren Oberst Patjas und 12 Wächter, die sich zuerst im Café Seerose aufhielten, die letzten Tage aber im zum Stift gehörigen Gutshof Zellhof. In der Zeit feierte die Entourage auch ein freudiges Fest. Und zwar heiratete am 28. April 1945 Ferenc Salaschi seine langjährige Lebensgefährtin in der Stiftskirche in Matze. Das Hochzeitsmahl fand beim Kapitelwirt statt. Stiftspfarrer Anton Strasser erhielt zum Dank einen Erdendegen überreicht. Auch wenn der Beleg fehlt, weshalb Matze zum Fluchtort gewählt wurde, so hatte Matze doch eine entsprechende Vorgeschichte. Als eine der ersten Gemeinden und vor allem Tourismusgemeinden galt Matze als judenrein und wurde auch entsprechend beworben. Wie Hetz ausführt, waren führende Köpfe der Übergangsregierung nach Kurt Schuschnigg aus Matze bzw. hatten Verbindungen zu Matze, so etwa Kanzler Arthur Seyss-Inquart, Unterrichtsminister Oswald Mengin und Justizminister Franz Hueber. Geheimverhandlungen mit Engelbert Dollfuß kurz vor dessen Ermordung sollen ebenso in Matze stattgefunden haben.
Vor diesem Hintergrund ist man natürlich sehr verleitet dazu zu sagen, es kann gar nicht anders sein, als dass es eine bestimmte Marschrichtung gab für die Stephanskrone, dass die eben dann hier in Matze sozusagen einen sicheren Ort finden sollte, weil man darf die also internationale, den internationalen Aspekt ja nicht übersehen. Die Krone war schon noch auch für die sich bereits im Sturz befindende nationalsozialistische Regierung so etwas wie ein Faustpfand. Also die war ihnen ganz wichtig.
Am 5. Mai hatten die US-Amerikaner ihr Hauptquartier des 342. Infanterieregiments in Seeham eingerichtet, wie der Militärhistoriker Gernot Fuchs in der Matzeer Chronik darlegt. Am 6. Mai, also schon einen Tag später, fuhr ein Priester vom Zellhof dorthin, um den Amerikanern zu melden, dass Ungarn in Matze stationiert seien. Bereits am selben Tag fuhr ein US-Leutnant ungarischer Abstammung zum Zellhof und erklärte die Kronwache zu Kriegsgefangenen. Sie wurden nach Augsburg gebracht. Ferenc Salaschi wurde am 6. Mai von US-amerikanischen Besatzungssoldaten festgenommen, ebenfalls in Augsburg inhaftiert und anschließend an die ungarischen Behörden ausgeliefert. Er wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und zum Tode verurteilt. Vor allem wegen Deportation von mehr als 70.000 Juden, die Verfolgung von Sinti und Roma und die Ermordung zehntausender Juden in Budapest. Die Kronlade, die noch verschlossen war, samt Kronwache wurden ebenfalls nach Augsburg überführt. Derselbe US-Leutnant mit ungarischer Herkunft erhielt dann auch den Auftrag, die Schlüssel für die Kronlade bei den Ungarn zu besorgen. Das dauerte allerdings, denn gleichzeitig galt es, Hermann Göring nach seiner Festnahme in Altenmarkt im Pongau zu verhören. Erst am 24. Juli wurde die Kronlade dann geöffnet. Doch zur Verwunderung der US-Besatzungsmächte lag nur das Krönungsschwert darin. Von der Stephanskrone fehlte jede Spur. Eines Nachts zwischen dem 26. und 28. April, es gibt dazu unterschiedliche Quellen, vergruben Oberst Erne Patjas und zwei ihm vertraute Kronwächter im Auftrag Salaschis die Kroninsignien an der Unnerseehöhe in Matsee. Die Insignien wurden in Leinen verhüllt und in ein Benzinfass gelegt. Dort schlummerten diese als heilig geltenden Gegenstände monatelang, bevor sie wieder ans Tageslicht gebracht wurden. Denn als die US-Offiziere in Augsburg die fast leere Kronlade geöffnet hatten, fuhr noch am selben Tag ein Leutnant, Lieutenant Andrews, über München nach Matsee. Und das gemeinsam mit dem inhaftierten Oberst Patjas und einem weiteren Kronwächter. Er wartete nicht, wie eigentlich üblich, die Erlaubnis über die Befehlskette ab. Nachts gruben sie dann das Fass am Unterseehügel aus und bereits am nächsten Tag waren alle drei wieder in Augsburg zurück mit den Kroninsignien. Die Krone sollte dennoch bis 1978 in den USA in Fort Knox verweilen, bis sie nach Budapest zurückkehrte. Doch alles war im Juli 1945 nicht wieder aus Matsee verschwunden, was die Ungarn mitgebracht hatten. Der Krönungsmantel, das Tafelsilber, die heilige Rechte oder auch heilige Hand genannt, wurden im Pfarrhof in Matsee verwahrt. Hier stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle der damalige Pfarrer im Stift Matsee Anton Strasser spielte.
Er war der festen Überzeugung, dass das einzige oder der einzig berechtigte, die einzig berechtigte Person, diese Dinge in Empfang zu nehmen, sei der Nachfolger des Königs von Ungarn. Also wäre sehr schwierig gewesen damals dann, da jemand ausfindig zu machen, weil der Reichsverweser Horthy auch der war interniert, also der diese Funktion unter Umständen hätte ausfüllen können, im Sinne vom Pfarrer Strasser. Aber das hat sich dann letztendlich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Die heilige Rechte ist dem noch Fürsterzbischof Andreas Rohracher übergeben worden. Und schon relativ früh im Sommer, ich glaube im August 1945, ist die Heilige Rechte wieder nach Budapest zurückgekehrt. Die anderen Sachen dann etwas später und auch das Tafelsilber. Zwar nicht mehr ganz komplett, weil einiges dann doch in Matsee verblieben ist. Man kann auch im Stiftsmuseum die eine oder andere Besteckset, das da ausgestellt ist. Aber im Großen und Ganzen ist auch das zurückgekehrt.
Zwei Denkmäler an der Uferpromenade in Matsee erinnern heute an die Anwesenheit der Stephanskrone. Sie wurden von den Ungarn aufgestellt. Der Verband der ungarischen Kronenwache veranstaltet zudem alle 5 Jahre eine Gedenkfeier in Matsee. Nächstes Jahr, 2025, würde sich zum 80. Mal jähren. Doch das geschieht nicht ganz ohne Kritik im Ort, wie Siegfried Hetz beschreibt.
Matsee spielt für diejenigen, für die die Krone wesentlich ist, immer noch eine wesentliche Rolle. All jene, die diese ganze Geschichte besonders zu Herzen geht oder die Krone sehr ins Herz geschlossen haben, ist Matsee ja auch ein sogenannter heiliger Ort, was die Krone betrifft. Und ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, seit den 60er Jahren treffen sich alle 5 Jahre oder haben sich alle 5 Jahre die Kronenwächter in Matsee getroffen, um an den Aufenthalt der Krone hier zu gedenken. Es war 2015 das erste Mal, dass das nicht auf offizielle Einladung der Gemeinde geschehen ist, weil sich innerhalb des Ortes Unmut gebildet hat über die Präsenz jetzt von eher revisionistischen, reaktionären Kreisen, die diese Gedenkfeier hier dann als Ort und als Situation genutzt haben, um hier aufzutreten. Und das hat dann so ab den 80er Jahren auch den Staatsschutz interessiert. Und das wollte man und auch zu Recht in Matze nicht wirklich mehr dulden.
Für Hetz ist klar, ein Gedenken geht nur mit der ganzen Geschichte. Nur zu erzählen, dass hier die Krone ein paar Wochen vergraben war, ist zu wenig.
Also man kann den Aufenthalt der Krone, der Stephanskrone in Matze, nicht ohne den damaligen Regierungschef Ungarns, der eben in der Nachfolge vom Reichsverweser Horthy von Hitler eingesetzt wurde, Ferenc Szalasi, ein Nationalist, ein großer Nationalist vor dem Herrn, wenn man das so sagen kann, extrem antisemitisch eingestellt und Chef der Pfeilkreuzler, also eine Organisation, die durchaus mit den Nationalsozialisten vergleichbar ist. Und wenn man jetzt noch einmal zurückgeht in die Wochen der Präsenz hier, dann war Szalasi der Erste, der angekommen ist, und die Kronenwächter ein paar Tage später, kamen ein paar Tage später nach. Aber man weiß eben, wie auch schon ausgeführt, welche eine wichtige Rolle die Krone hatte und dass man sie nicht gesondert von der nationalsozialistischen Politik und von der Interessenssphäre auch von Szalasi persönlich sehen kann. Das kann man nicht trennen.
Doch es ranken sich immer noch Mythen um die Erzählung der Stephanskrone in Matze. Es kursieren auch immer wieder Berichte, die Krone sei im Matze versenkt worden. Das ist eine Falschmeldung.
Ja, die Legendenbildung, wie wir wissen, man braucht nur zu einigen historischen Figuren der Zeitgeschichte schauen. Die Legendenbildung gehört zu wesentlichen historischen Ereignissen dazu, weil die Leute doch sozusagen, je weiter sie von den tatsächlichen Ereignissen entfernt sind, aber auch ein Interesse haben, was dahinter ist, sich einfach versuchen, Informationen zu beschaffen und manche Informationen einfach dann auch selber kreieren. Und deshalb kommt es zu so Räubersgeschichten, dass die im See vergraben war, oder gibt es eine ganze Reihe von Beispielen dafür. Aber das ist einfach ein Zeichen der Zeit und den wesentlichen historischen Ereignissen eigen. Das gehört dazu. Hat wenig Bedeutung im Grunde. Wenn man salopp formuliert sagen kann, es ist eine Räubersgeschichte. Es würde, also Stoff wäre genug da, um daraus auch einen interessanten, spannungsgeladenen Krimi zu machen.
Thank you. Ja, bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben oder Ideen für weitere Schattenorte, die Sie mit uns teilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Außerdem noch einmal der Aufruf, melden Sie sich gerne, wenn Sie Hinweise, Quellen oder eigene Berichte haben zum Thema Weihnachten an der Front, Weihnachten im Krieg, Weihnachten zu Kriegszeiten. Wir werden bis Weihnachten, wie angekündigt, wieder regelmäßig Episoden zu Schattenorte veröffentlichen. Das Buch zum Podcast mit 30 Orten von den Tempelrittern bis zu den Mythen um den Untersberg ist erhältlich im SN-Shop, beim Verlag Anton Pustet und im Buchhandel Ihres Vertrauens. Bis zum nächsten Mal, machen Sie's gut!
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.